herzlich willkommen zum Podcast Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit. Ich freue mich, wenn ich dich ein bisschen inspirieren darf, denn Nachhaltigkeit kann ganz einfach sein. Erfahre von Unternehmerinnen, welche Herausforderungen, Stolpersteine, aber auch Erfolgserlebnisse ihnen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit begegnen. Mein Name ist Christine Abbühl und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. So schön bist du heute wieder dabei. Ich bin auf dem Weg zu Julia Künzel. Sie hat vor einigen Jahren das Atelier Michael Roth übernommen und sie restauriert Bücher und Dokumente. Eine spannende Angelegenheit. Bleib unbedingt dran. Julia, wir sitzen bei dir im Büro und du hast mir vorher dein wunderbares Atelier gezeigt. Und ich hatte als erstes einen Blick auf so eine große alte Familienbibel, die, wo irgendwo der Rücken gerissen war und die gerade neu restauriert wurde. Und was mich begeistert hat, ist, du hast erzählt, das ist der gleiche Leim wie der, der auch damals benutzt wurde, als diese Bibel hergestellt wurde. Arbeitet ihr hauptsächlich mit so alten Materialien?
Ja, genau. Wir arbeiten mit denselben Materialien, mit denen auch im Mittelalter oder in der Zeit, wo die Bücher, die bei uns zur Restaurierung landen, produziert wurden, genau mit denselben Materialien arbeiten wir auch so weit, wie das geht. Wir versuchen alles, was Leder war, auch mit neuem, also mit Restaurierleder zu ersetzen. Wir benutzen die gleichen Klebstoffe, die damals verwendet wurden, und das ist unser Anspruch, genau.
Und wenn ihr jetzt ein Material habt, was eigentlich giftig ist, was damals benutzt wurde, weil man das nicht wusste, benutzt ihr dann weiterhin dieses giftige Material? Oder
Nein, das kommt nicht so häufig vor. Also ich kann mich gerade gar nicht an irgendetwas erinnern, was jetzt giftig ist in dem Sinne. Ab und zu gibt es Giftstoffe in Büchern, zum Beispiel, weil die Farbstoffe, die verwendet wurden damals, jetzt Gift enthalten. Das ist aber in so geringen Mengen vorhanden, dass das ausreicht, wenn man sich da schützt mit einer Maske oder mit Handschuhen, wenn man mit den Objekten arbeitet. Und bei gasförmigen Giften, das kommt vor in Herbarien, weil da die Pflanzen behandelt wurden, damit die eben nicht schimmeln oder damit die nicht zerstört werden. Da muss noch geforscht werden, wie man gasförmiges Gift aus den Seiten bekommt. Ja.
Ah, okay. Das heißt, wenn du sagst, dass mit den Giften, die in Farben sind, interessiert dich nicht so. Das liegt aber auch daran, dass ihr wie die Farbe nicht ersetzt, oder?
Genau, ja. Also das ist dann ja, das gehört zum Objekt. Das muss dann vielleicht gekennzeichnet werden oder vermerkt werden, dass da eventuell mit Vorsicht gearbeitet werden muss. Aber wir sind dafür da, dass wir den Ist-Zustand erhalten und genau, und deswegen gehört das für uns dann mit dazu.
Ja. Und Ist-Zustand erhalten heißt, dass das Papier wieder so ist, dass es nicht zerbröselt, wenn man es anfasst?
Ja, bestenfalls, genau, sind wir dann dafür da, das, was noch da ist an Material oder an Informationen, dass wir das in so einen Zustand versetzen, dass das auch noch die nächsten 100, 200, 300 Jahre überdauert.
Genau. Das finde ich spannend, weil eigentlich ist ja das, was du machst, etwas sehr Nachhaltiges. Du restaurierst etwas, was schon besteht, in diesem Fall Buch oder Dokumente, damit sie dann auch noch weiter bestehen. Und wenn du jetzt sagst, ich habe gar keine giftigen Materialien, die ich einsetze, dann ist das auch nachhaltig. Also schaust, dass du Materialien benutzt, die früher benutzt wurden, und da gab es halt noch kein Erdöl.
Genau, genau. Und vor allen Dingen auch, dass man versucht, mit guter Qualität, also früher war ja ein Buch etwas für wohlhabende Menschen, Und das lag daran, dass die Materialien, die man brauchte, um ein Buch herzustellen, die gab es, also die, das waren viele Arbeitsschritte, die dazugehörten. Und es war nicht ein Massenprodukt, so wie heutzutage. Und deswegen sind die Grundstoffe, die Rohstoffe, die früher verwendet wurden, auch wirklich sehr hochwertig. Und deswegen sind auch viele Bücher noch so gut erhalten, obwohl sie schon über 500 Jahre alt sind. Und wir versuchen mit ebenso gutem Material da dran zu arbeiten, damit eben auch das dann wiederum so viele Jahre hält. Und eben nichts so hergestellt wird, dass es halt in 10 Jahren schon wieder kaputt geht. Also dass wirklich unser Anspruch ist, dass ganz langfristig erhalten bleibt. Und auch mit dem, was wir jetzt natürlich neu hinzufügen, weil wir leider nicht Leder noch von vor 500 Jahren benutzen können, aber eben versuchen, Leder zu kaufen, anzukaufen, was in so guter Qualität ist, dass man damit so arbeiten kann und restaurieren kann, dass das hoffentlich eben auch noch in 200, 300, 400 Jahren so bei guten Klimabedingungen erhalten ist. Und die Leder, die zum Beispiel in der Kleidungsindustrie verwendet werden oder in der Schuhindustrie, die sind natürlich die gehen sehr viel schneller kaputt, weil da jetzt nicht so der Anspruch ist, dass das über 10 oder 20 Jahre halten muss, sondern ja, das soll ja dann eher, soll man dann eher was Neues nachkaufen, wenn das kaputt ist. Und das ist genau bei uns genau das Gegenteil. Ja. Ja.
Wo bekommst du so ein Leder her?
Ja, das ist auch, wird immer schwieriger, weil wir natürlich da eine kleine Nische sind und das meiste Leder, was so produziert wird, in die Autoindustrie oder eben in die Kleidungsindustrie geht. Aber zum Glück gibt es noch ein paar kleine Spezialisten, die eben so Spezialleder herstellen. Und das meiste, was wir an Leder beziehen, kommt aus England. Da gibt es einen Hersteller, der das schon sehr lange macht. Auch die haben aber Probleme immer noch, also immer mehr an die Häute zu kommen, aus denen sie das Leder machen. Und auch hier in der Schweiz im Emmental gibt es auch eine Ledergerberei, wo wir auch spezielles Ziegenleder beziehen.
Genau. Aus was für Häuten sind die meisten Bücher eigentlich hergestellt?
Hauptsächlich mit den Ledern, die wir zu tun haben, ist Kalb und Rind. Jetzt diese Bibel, die du gesehen hast, das war ein Schweinsleder. Schweinsleder gibt es momentan gar keinen europäischen Hersteller mehr, der noch Schweineleder, also in der Qualität, in der es wir brauchen, produziert. Das ist ein großes Problem, weil wir dann eben leider immer weniger mit der Haut ergänzen können, wie das Objekt ist, weil wir da einfach das Leder nicht gibt. Und was auch viel vorkommt bei Büchern, die nach der Industrialisierung produziert worden ist, Schafleder, weil das ein sehr günstiges Leder ist und genau, das ist auch so, kommt auch noch recht häufig vor, aufgrund dessen, dass eben dann nach der Industrialisierung viel mehr Bücher produziert wurden.
Und dann ist das Leder aber nur noch der Einband, weil Pergament ist es ja nicht,
oder? Nee, ja, hauptsächlich ist das Leder am Einband, ja, ja. Genau.
Und wenn du Pergamente bekommst, aus was für Häuten sind die
meistens? Das ist auch Tierhaut.
Ja, aber auch Kalb und Rind hauptsächlich?
Ja, oder? Genau. Auch gibt auch Schafpergament. Und die Pergamenthäute, die beziehe ich aus meiner Heimatstadt, in der ich geboren bin. Da gibt es nämlich eine Trommelfell- und Pergamentfabrik schon schon über 100 Jahre. Und die stellen auch noch ganz traditionell Pergamenthäute her. Und da kann ich praktischerweise direkt in der Produktion mir die Fälle aussuchen, die ich brauche hier für meine Arbeit. Es gibt auch viel, wird auch vor allen Dingen, glaube ich, in der Möbelindustrie gerne verwendet von Wild heute, weil die eben noch mehr Struktur haben. Also zum Beispiel bei einem Reh noch die Flecken und so weiter. Aber wir brauchen mehr die Häute, die ein einheitliches Bild haben. Und das ist also hauptsächlich Kalb und Rind.
Ja. Genau. Also ich finde das natürlich eine hochspannende Sache, weil ich habe ja sonst nicht so viel mit Papier zu tun. Ich versuche immer mehr elektronisch zu machen.
Ja.
Außer ich habe immer Notizbücher dabei, weil ich schreibe sehr gerne da drin. Aber was ich noch spannend fand, ist die ganzen Papiere, die ihr habt und die ihr selber herstellt oder hergestellt habt, damit ihr Stücke von Seiten ersetzen könnt. Wenn ihr, also die stellt ihr alle selber her, die kaufst du nicht irgendwo ein, sondern ihr macht die wirklich selber und ihr macht dann eine größere Menge, legt die zur Seite, damit ihr nicht für jeden kleinen Auftrag wieder neu produzieren müsst, oder?
Genau, also es gibt auch Papiere, die man kaufen kann, noch in kräftigeren Farben als die, die du jetzt gesehen hast. Das, was du gesehen hast, war ja sehr viel Naturtöne. Und wenn man jetzt wirklich mal was Blaues braucht oder was Rotes, dann bestellen wir das dann eher, weil wir dann, das ist so selten, dass das für uns sich fast gar nicht lohnt, das herzustellen selber. Aber diese Naturtöne, das ist auch wirklich nur der Ton vom Rohstoff. Also wir färben da nicht extra noch irgendwie. Mit denen kommen wir eigentlich ganz gut zurecht. Ja.
Also wie wird der Ton vom Rohstoff, wenn du sagst, das ist der Ton vom Rohstoff, wie passiert das dann? Weil das verschiedene Holzarten sind? Oder
Faserarten, genau. Wir haben, vor allen Dingen benutzen wir Hanffasern. Die sind, haben so ein bisschen gräulichen Ton. Dann gibt es Jute. Jute hat so einen Sandfarben, also hat so ein bisschen sandfarbenen Ton. Sisal ist relativ hell. Das geht dann mehr so, also ja, das ist dann schon eher so ein Creme. Farbe. Und dann gibt es auch noch gebleichte Zellstoffe, die, da sind wir dann wirklich sehr im Weiß und dann mischen wir die auch so untereinander. Also wenn wir dann brauchen mehr Farben als diese vier, die uns da mit dem Rohstoff zur Verfügung stehen, dann fangen wir an, die miteinander zu mischen oder vielleicht auch mal von einem alten Papier, was wir aussortiert haben, das wieder mit reinzugeben. Also wenn das ein hochwertiges Papier war, weil im Prinzip ist alles Zellulosefaser und das kann man dann einfach wieder miteinander vermischen.
Ah, okay. Spannend. Das heißt, also wenn du sagst Jute, dann ist das so wie der Jutestoff. Mhm. Das ist ja nicht direkt die Pflanzenfaser, sondern...
Also wir haben die reine Pflanzenfaser, wir können das bestellen als Platten. Also es wird dann uns geliefert in Plattenform und das ist tatsächlich 100% Jutefaser.
Ja. Ja. Das ist interessant. Also, ihr braucht ja ziemlich viel Platz für all die Sachen. Also,
ja, man hat da überall seine kleinen Lager.
Ja. Also nicht nur das, ihr habt nicht einen normalen Schreibtisch, sondern ihr habt große Arbeitsstationen, weil ihr zum Teil sehr viel Papiere habt, die ausgebreitet werden müssen. Wo bekommt ihr eure Aufträge her? Sind das so alte Archive oder?
Ja. Wir arbeiten vor allen Dingen für Institutionen, also für Bibliotheken, Archive, Museen, aber auch für Privatkunden. Also Liebhaber, diese Familienbibel, das ist ein Privatkunde, der das dann als so Familienerbstück weitergeben möchte. Und genau, das sind so unsere Hauptauftraggeber.
Ja. Also das nimmt mich wunder, weil es gerade in der Schweiz, so in der ländlichen Gegend, gibt es ja noch viel diese riesengroßen alten Familienbibeln, die irgendwo liegen, meistens nicht mehr top erhalten sind. Ich habe mich schon öfter mal gefragt, was ist eigentlich der Wert von so einer Bibel? Und wenn ich dann sage, ich lasse die restaurieren, in was für einem finanziellen Bereich bewege ich mich da? Das sind ja nicht 20 Franken, die ich dafür ausgebe, sondern das...
Ja, das ist immer so eine Sache. Also wir selber als Restauratoren wir halten uns da sehr zurück mit dem, sag ich mal, finanziellen Wert oder was man vielleicht bekommen würde, wenn man so eine Bibel jetzt in den Verkauf gibt. Das können wir so eigentlich nicht sagen, das machen eher Antiquare, weil die kennen den Markt und die kennen die Nachfrage für bestimmte Objekte. Für uns ist eigentlich jedes Buch und jede Bibel, die bei uns landet, genauso viel wert wie die davor. Also wir versuchen wirklich jedes Objekt da gleich anzugucken und erst in Absprache eventuell mit der Kundschaft verschiedene Varianten abzuwägen. Und gerade so bei den Privatkunden kommt natürlich oft das Emotionale mit dazu. Der emotionale Wert, der ist dann natürlich noch irgendwo anders. Deswegen sind auch oft Familien da, die dann sagen, wir investieren das Geld jetzt, weil uns das einfach wert ist. Und für mich ist es immer ich sehe das Buch und vor allen Dingen auch Bibeln immer als großes Gesamtkunstwerk von vielen Handwerkskünsten, was so heutzutage halt kaum noch existiert. Also so eine Familienbibel, wie du sie gesehen hast, die hat ein Holzdeckelband, das hat irgendwann mal ein Tischler hergestellt. Das Leder, was drumherum ist, das hat ein Gerber hergestellt, unter Umständen bei einem einjährigen Gerbprozess. Dann die Schließen, die dran angebracht waren, das hat ein Goldschmied oder vielleicht ein Schmied gemacht. Und dann das Papier hat ein Papierhersteller hergestellt und das Ganze dann zusammengebunden hat ein Buchbinder. Und das ist eigentlich so ein riesengroßes Stück Handwerksgeschichte. Und das ist dann immer so ein bisschen meine Argumentation, weil ich dann sage, das ist so super, wenn man sowas erhält und wenn man den Wert irgendwie, also ja, diesen emotionalen Wert und diesen historischen Wert, dass man den halt irgendwie erkennt und sieht und weiß, was man da eigentlich für einen Schatz hat. Und wenn man das auch noch an seine Kinder und Enkelkinder weitergibt, dann ist das, finde ich, eine ganz tolle Sache.
Ja, da stimme ich dir total zu. Ja. Ich glaube, das ist etwas, was man sich gar nicht so bewusst macht. Wie wurde etwas früher produziert und wer war da eigentlich alles beteiligt? Mhm. Heute sagst du einfach, ja, das Buch kommt aus der, kaufe ich im Geschäft, ja, oder online, und es kommt aus der Druckerei und dann ist gut. Ja. Aber es sind natürlich ganz, ganz viele, die eigentlich daran beteiligt sind, all das herzustellen, was, ja, es braucht. Und wie du sagst, diese alten Bibeln, die haben noch Metall dran, die haben Holz dran, die haben Leder, die haben viel mehr Material dran, als heute dran ist. So, finde ich noch spannend. Was machst du, wenn jetzt ein kleines Kind mit seinem Lieblingskinderbuch kommt und sagt, kannst du mir das helfen machen?
Ja, dann versuche ich natürlich zu helfen und versuche das natürlich auch zu... Das ist dann schon oftmals mehr eine Reparatur als eine Restaurierung. Also wenn das so, ja, eben aufgrund von nicht ganz fachgerechter Benutzung Schäden entstehen, dann kann man da auch mit einfacheren Reparaturen arbeiten. Also das geht schon auch. Und ja, ich mache das auch, man ist das auch mit Haut und Haaren, macht diesen Job, und ich mache das natürlich irgendwie auch, wenn eigentlich schon Feierabend ist, dann mache ich trotzdem noch weiter, und das stört mich auch nicht, weil für mich ist das einfach eine tolle Beschäftigung. Und genau, dann würde ich das wahrscheinlich irgendwo da unterbringen, so eine Kinderbuchreparatur.
Das ist so der Unterschied zwischen Beruf und Berufung, oder?
Ja, genau.
Ich finde das mega spannend. Du sagst, du bekommst von Privatpersonen, von irgendwelchen Institutionen, und aber von der Menge her ist das ja ein Riesenunterschied, ja, nehme ich an, ob du mal eine alte Familienbibel, ja, bekommst oder ob du irgendwelche Papiere bekommst, wo irgendwas passiert ist bei der, ja, Aufbewahrung. Und was für Mengen sind das? Ist das ein Lastwagen, der dann vorfährt?
Das kann schon auch mal vorkommen. Also was wir auch machen, das hat sich auch in den letzten Jahren so entwickelt. Wir haben mit Restaurierung und mit Einzelrestaurierung angefangen, und mittlerweile bedienen wir auch Archivsanierungen. Also wenn ein Archiv zum Beispiel einen Wasserschaden hatte, passiert jetzt immer mal, wenn diese Überschwemmungen sind oder wenn es starke Regenfälle gibt. Die meisten Archive befinden sich im Keller, und dann kommt das Wasser und dann auf einmal ist der Keller nass und eventuell auch die Bücher, die ganz unten standen, oder auch alle Bücher, wenn das Wasser vielleicht aus dem Fenster kommt. Genau, und dann gibt es relativ schnell eine Schimmelbildung, das geht dann so einher, und dann sind wir auch da und räumen das ganze Archiv aus. Es muss natürlich trotz dessen, dass es dann so ein bisschen schnell gehen muss, auf die Reihenfolge geachtet werden. Dann muss darauf geachtet werden, dass die Bücher gut verpackt sind, damit, wenn schon Schimmel sich gebildet hat, dass man diesen nicht unnötig verteilt. Und dann wird das abtransportiert, und das können auch schon mal 20, 30 Paletten sein, die dann voll sind mit Kartonkisten bis oben hin mit Archivmaterial. Und dann wird alles bei uns am Firmenstandort gereinigt, getrocknet, je nachdem, wie nass das ist. Aber wenn das nur so ein bisschen feucht ist, dann können wir das auch bei uns trocknen. Ansonsten muss das Gefrier getrocknet werden. Und dann werden die Bücher so in einen Zustand wieder versetzt durch eine Reinigung, dass die wieder ohne Bedenken in das Archiv zurückgeräumt werden können. Und das sind natürlich wirklich Aufträge, die dauern dann auch mal über mehrere Wochen oder Monate, weil das ist dann sehr viel Fleißarbeit und das ist auch immer mehr ja, Teil unserer Dienstleistungen, weil diese Umweltkatastrophen einfach immer mehr zunehmen. Und ja, das hat auch schon extrem zugenommen. Deswegen kann auch wirklich mal ein LKW da bei uns vorfahren und uns da mit zu putzenden Archivmaterial beliefern. Aber ansonsten, ja, man kann auch sagen, vielleicht Blattzahlen, die wir in der Mengenrestaurierung bearbeiten, da kann man schon vielleicht sagen, dass das so zwischen 5.000 und 10.000 im Jahr sind. Und Bücher ist auch schwierig zu sagen, also Bucheinbände, sowas wie diese Familienbibeln. Es gibt manchmal Zeiten, da haben wir 4 oder 5 Bibeln gleichzeitig und dann auch mal wieder 2, 3 Monate gar keine. Also das ist immer sehr, schwankt immer sehr. Ja.
Eine ganz spannende Sache. Also muss sagen, ich habe noch mehr Hochachtung für diesen Job, als ich vorhatte, als Dankeschön. Ich dich kennengelernt habe. Merci vielmal für dieses interessante Gespräch.
Gerne.
Ganz besonders beeindruckt hat mich, dass Julia gesagt hat, auch ein Lieblingskinderbuch würde sie flicken, weil es wirklich ihre Berufung ist. Das spürt man, wenn man sich mit ihr unterhält. Und das spürt man auch ganz besonders, wenn man in ihrem Atelier ist und sich zeigen lässt, was sie alles macht. Es ist einfach nur fantastisch. Und ich bin froh, dass es Menschen gibt, die solche Arbeiten übernehmen und etwas erhalten, was früher mal hergestellt wurde. Hast du bemerkt, dass früher die Sachen nachhaltiger waren als heute? Vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken. Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Bist du auch auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit? Gerne begleite ich dich oder dein Unternehmen. Ich freue mich, wenn du dich mit mir auf LinkedIn vernetzt. Wenn du magst, hinterlass mir auch gerne eine Bewertung bei Google. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Unternehmerin und ihre Nachhaltigkeit. Tschüss!